Ja, ihr Lieben, das Thema, das zweite Thema unseres Tages ist Wachstum um jeden Preis, Fragezeichen, moderne evangelikale Gemeindeströmungen auf dem Prüfstand. Das ist eine Fortsetzung eben von dem ersten Punkt. Und ich möchte am Anfang wieder einige Bibelverse vorlesen, die uns vielleicht den geistlichen Rahmen dieses Themas auch ein Stück angeben. Das erste ist die Aussage in Matthäus 13, Vers 33, das Gleichnis des Herrn Jesus Christus über den Sauerteig. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Wir wissen ja, die Theologen der modernen Christenheit und der alten Christenheit haben dieses Gleichnis ausgelegt und gesagt, das ist ein Bild für das Evangelium, die christliche Botschaft, die die Welt immer mehr durchdringt, bis schließlich die ganze Welt christlich geworden ist und Christus angenommen hat. Und ich denke, wir wissen und hoffen, erkennen, das ist falsch, das ist falsche Lehre. Und wenn wir Sauerteig studieren, Sauerteig ist immer ein Bild des Bösen, der Sünde, der Verderbnis, der Irrlehre in der Bibel. Und deswegen müssen wir dieses Gleichnis anders deuten, dass innerhalb der Christenheit eine Verführungsmacht Sauerteig der falschen Lehre hineinmischt in das reine Mehl und dass sich der Sauerteig so ausbreitet bis zum Schluss, die ganze Namenschristenheit, wenn die wahre Gemeinde entrückt ist, völlig vom Sauerteig erfüllt und geprägt ist und dann wird sie auch gerichtet und weggenommen werden, ja, im Gericht. Matthäus 7, Vers 13 und 14. Alles nun, Vers 13, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wir reden über die Gemeindewachstumsbewegung in diesem Vortrag und die verschiedenen Ausläufer der Gemeindewachstumsbewegung, die wir heute haben. Unter anderem zum Beispiel das ICF, City Churches, kulturrelevante Kirchen und Gemeinden, Gemeinde für Oberberg. Diese Konzepte sind alle entstanden auf dem Humus, auf dem unguten, verkehrten Boden der Gemeindewachstumsbewegung. Und die Gemeindewachstumsbewegung hat ihre geistlichen Wurzeln in der ökumenischen Missionsbewegung, nicht in der Bibel und nicht einmal unter den Evangelikalen. Wer das nachstudieren will, den verweise ich auf mein Buch Zerstörerisches Wachstum. Dort habe ich diese ganze Entwicklung ausführlich geschildert und dokumentiert. Ich hatte schon erwähnt, der Ökumenische Weltrat der Kirchen hat bereits in Jerusalem 1928 gesagt, wenn wir ganze Völker zu Christen machen wollen, dann müssen wir die Schwelle für die Bekehrung niedriger machen, damit mehr Leute über diese Schwelle gehen können. Anders ausgedrückt, wir müssen den Weg breiter machen, weil auf dem schmalen Weg gehen nur so wenige hinein. Das ist das Gleichnis, was ich gerade erwähnt habe, was der Herr Jesus gelehrt hat. Also der Grundgedanke war, wir wollen nicht ein paar Leute bekehren, wir wollen ganze Völker zu Christus führen. Ist das biblisch? Ganz unterschiedliche Reaktionen hier. Es ist falsch, unbiblisch und wird nie geschehen, dass ganze Völker sich zu Christus bekehren in dieser Heilszeit. Ja? Unterscheidung der Heilszeiten, etwas ganz Entscheidendes. Wir haben die Verheißung, dass ganze Völker sich bekehren werden im tausendjährigen Reich. Dort werden ganze Völker Christus ehren und anbeten und nach Jerusalem pilgern. zum Laubhüttenfest. Die Pfingstler machen das schon heute. Ja? Das ist heilsgeschichtlicher Unfug. In der heutigen Heilszeit ist es der Ratschluss Gottes, dass eine Auswahl, die Ekklesia, die herausgerufene Versammlung, gesammelt wird aus allen Völkern durch die Verkündigung des biblischen Evangeliums von Christus. Und der Herr Jesus selber sagt, das werden wenige sein, die sich auf diesem Weg bekehren, auf dem schmalen Weg, durch die schmale Pforte. Warum? Nun, weil eine biblische Bekehrung bedeutet Bruch mit dem alten Leben, Bruch mit der Welt und ihrer Kultur. Es ist eine hohe Hürde, die die Bibel legt. Und diese Lehre, dass sich ganze Völker zu Christus bekehren, ist ein Ausfluss dieser Sauerteiglehre aus Matthäus 13, wo man sagt, unser Ziel muss sein, die ganze Welt christlich zu machen. Und ihr Lieben, wenn wir ein falsches Ziel haben, dann haben wir natürlich auch die Versuchung, falsche Mittel anzuwenden. Ja? Und eines dieser falschen Mittel hatte ich schon erwähnt, das ist die Kontextualisierung. Da wird zum Beispiel gesagt, für einen Afrikaner ist es eine Zumutung, wenn er sich bekehrt, dass er dann zum Beispiel nur noch eine Frau haben soll. Dann wird er sich einfach nicht bekehren, also lass ihm doch die vielen Frauen. Da müssen wir eben diese biblische Ordnung preisgeben, damit wir mehr Wachstum erzielen. Ja? Für einen Muslim ist es eine Zumutung, Jesus Christus als den Sohn Gottes zu bekennen. Also lass uns doch einfach sagen, Jesus ist der Prophet und Gott ist nicht der Vater, sondern er ist einfach nur Gott. Und dann werden sich einfach mehr Leute bekehren. Ich muss einfach die Botschaft der Zielgruppe anpassen. Und was sagt der Apostel Paulus dazu? Vielleicht lesen wir das mal ganz kurz in 1. Korinther 1. Ja, wie der Apostel mit diesem Problem umgegangen ist. Der hatte auch das Problem, dass seine Zielgruppen seine Botschaft abgelehnt haben. Ja, zum größten Teil. 1. Korinther 1, ab Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also der Apostel Paulus hatte eine Einstellung, über die jeder Berater für Gemeindewachstum die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde und sagen würde, Paulus, du bist im Irrtum. Du machst einen entscheidenden Fehler. Du verkündigst eine Botschaft, die bei deiner Zielgruppe nicht richtig ankommt. Die Juden sagen, das ist eine Ärgernis und die Griechen finden es eine Torheit. Du musst an deiner Botschaft feilen. Du musst den Griechen ein kontextualisiertes, philosophisches Evangelium verkündigen, nachdem Christus der wahre Philosoph und Weisheitslehrer ist. Und den Juden, den verkündigst du Jesus als den Propheten und den Messias, ohne dass du seinen Kreuzestod überhaupt nur erwähnst. So, hat es der Apostel Paulus gemacht? Nein, er war heilig entschlossen, nur diese Botschaft vom Kreuz zu verkündigen, von der er wusste, dass die Mehrzahl seiner beiden Zielgruppen sie jeweils ablehnen würde. Und er hat gesagt, das ist unvermeidlich. Ja? Diejenigen, die ein bereitetes Herz haben und offen sind, die werden es annehmen und die anderen, die werden es ablehnen und dafür sind sie verantwortlich. Aber ich verkündige die unverkürzte Botschaft und zwar genau dieselbe Botschaft den Juden und den Heiden. Und das ist eigentlich schon die biblische Antwort auf diese Irrlehre der Kontextualisierung. Ja, diese Irrlehre der Kontextualisierung hat auf dem Missionsfeld zum Beispiel die Folge, wie ich kurz erwähnt habe, dass man moderne frisierte Bibelübertragungen vertreibt, wo praktisch Jesus Christus nicht mehr als Sohn Gottes bezeichnet wird, ja? Und Gott nicht mehr als Vater. Wo man diese zentralen Heilswahrheiten einfach unterschlägt und verfälscht, damit angeblich die Botschaft bei den Muslimen besser ankommt. Und das ist aus meiner Sicht Frevel. Abfall vom Glauben, falsches Evangelium. Ja? Das kann man niemals machen. Und dabei bekommt man vielleicht viele Pseudochristen, aber keine echten Christen. Ja, denn dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, nach 1. Johannesbrief, ist es ein Kernpunkt der biblischen Botschaft. Wer das nicht lehrt, ist ein Antichrist. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das die Mehringers kennt, Geschwister, die auf dem Missionsfeld waren in Indonesien. Die haben mir praktisch auch gesagt, also in Indonesien gibt es ganz, ganz viele moderne Missionare, hauptsächlich aus Amerika, die arbeiten fast nur noch kontextualisiert. Da gibt es christliche Missionare, die lassen sich in Bart wachsen, bekehren sich zum Islam, gehen in die Moschee, beten Allah an und dann versuchen sie mit kontextualisierten Bibeln irgendwelche muslimische Jesus-Jünger zu werben, die dann aber im Islam bleiben und dann irgendwie versuchen so eine Bewegung auszubreiten unter der Hand von muslimischen Jesus-Jüngern, die nicht mit dem Islam brechen. Ja? Also das ist knallharte Realität, was ich in meinem Buch Zerstörerisches Wachstum versucht habe, kritisch zu beschreiben, dass man auf diese Art die Botschaft verändert, und zwar an zentralen Punkten, um mehr Leute zu Namenschristen zu machen, sage ich mal ganz knallhart. Ja? Denn von einem falschen Evangelium wird niemand gerettet. Ja? Und diese Strategie finden wir nicht nur auf dem Missionsfeld, sondern diese Strategie wurde auch ganz systematisch von evangelikalen Kreisen auf die evangelikale Situation im Westen angewandt. Und da hieß Kontextualisierung, Kulturrelevanz, also Anpassung an die Kultur, dass man gesagt hat, wir haben heute eine moderne Situation, wo der durchschnittliche Amerikaner zwar religiös interessiert ist, aber der liebt Rock- und Popmusik, ist interessiert am Erfolg im Leben und will eigentlich von Kirchen nicht so arg viel wissen. Also was machen wir? Wir bieten ihm eine offene Kirche mit lauter Rock- und Popmusik und positiven, lebensfördernden Botschaften und wir machen die Schwelle so niedrig, dass die Leute alle reinkommen. Ja? Wir locken sie an mit dem Köder, der wirksam ist, und dann erzielen wir Wachstum. Und das war der Kern der Gemeindewachstumsbewegung. Diese Gemeindewachstumsstrategien, die sagen, mach die Schwelle niedrig, pass dich der Kultur an, wurde auf dem Missionsfeld entwickelt und nach Amerika in die Heimatfront importiert. Wie kriegen wir Megagemeinden? Wie kriegen wir ganz viele Leute zusammen? Wie kriegen wir Erfolg als Gemeinde? Indem wir die Schwelle ganz niedrig machen. Und das bedeutet, alle heiligen Zöpfe abschneiden. Ja? Ist ja klar, dass man keine Leute reinkriegt, wenn die Frauen ihr Haupt bedecken. Ja? Das geht gar nicht. Ja? Ist auch nicht richtig, wenn ein Prediger vorne steht und hat eine Krawatte an, der muss ein Hawaii-Hemd haben, ja, oder ein Poloshirt oder vielleicht sogar ein T-Shirt mit Coca-Cola. Ja. Ja, dann sind die Leute interessiert und dann kommen die auch, ja, weil das ist, das sagen, das ist ja einer von uns, der ist ja cool. Und wenn so ein cooler Pastor eine coole Predigt hält, die nicht länger als 20 Minuten dauert, dann komme ich auch in die Kirche. Ja, das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ihr Lieben, genau so war das. Ja? Und der Rick Warren hat ja ein Buch geschrieben, Purpose Driven Churches, habe ich genau gelesen. Und da schreibt er zum Beispiel, Leute, ich predige im Hawaii-Hemd. Ja? Weil wenn ich einen Schlips habe, dann entfremde ich mich meiner Zielgruppe und ich will alles tun, damit meine Zielgruppe sich wohlfühlt bei uns. Und dann haben sie gesagt, das wichtigste Erfolgsrezept für Saddleback, 20.000 Gottesdienstbesucher, Megagemeinde, ist, dass wir jedes alte Kirchenlied rausgeschmissen haben und nur noch Rock- und Popmusik gespielt haben. Und zwar genau die Sorte, die die Leute im Hitradio immer gerne hören. Ne? Und die haben sich menschlicher Managementmethoden bedient. Die haben gesagt, so wie Coca-Cola schaut, was ist die Zielgruppe, was mögen die gerne, wie muss ich sie ansprechen, damit ich meinen Coca-Cola verkaufe. Genauso müssen wir auch arbeiten als Gemeinde. Wir müssen eine Zielgruppenanalyse machen. Wir müssen gucken, wie ködern wir die Leute am besten. Und dann müssen wir knallhart alles wegtun, was die Zielgruppe stören könnte. Ja? Zum Beispiel eine Kanzel, ne? Ein moderner Prediger läuft hier so Händen in den Hosentaschen hin und her und muss auch immer eine lockere Sprache haben. Ja? Und die haben dann auch gesagt, der predigt nur 20 Minuten, also ich bin da ein bisschen gemeindewachstumsfeindlich. Ne? Und dann immer einen Witz reißen alle 5-6 Minuten, damit die Leute nicht einschlafen. Ja? Und dann haben sie auch gesagt, predige nur das Positive. Ja? Du darfst nicht über Sünde predigen. Du darfst nicht Buße predigen. Du darfst nicht irgendwas sagen, was das Selbstwertgefühl der Leute ankratzt, sondern erklär ihnen immer nur, was für Vorteile es bringt, wenn sie Christen sind. Ja? Das waren also ganz kurz die Erfolgsrezepte der Megagemeindenbewegung, der Gemeindewachstumsbewegung in der klassischen Art in den USA. Und die haben gesagt, unsere Zielgruppe sind die Babyboomers. Also die Leute, das ist auch meine Altersgruppe schon fast, die damals eben etwa 40 Jahre alt waren, erfolgreich waren im Beruf, viel Geld verdient haben, eigenes Haus hatten und die wollten sie ansprechen. Und die haben sie auch angesprochen und zwar erfolgreich. Und dann haben sie aber nach dem Kontextualisierungsprinzip gesagt, die nächste Generation, Generation X, die ist anders, die tickt anders, die ist postmodern. Wir brauchen eine eigene Gemeindentyp für diese Leute. Die erreichen wir nicht mit unseren Megagemeinden. Stimmt ja auch. Ja? Und da haben sie gesagt, so, und jetzt müssen wir für die auch eine zielgruppenorientierte Gemeindeform entwickeln. Und das war dann die Emerging Church. Die wurde von Funktionären der Gemeindewachstumsbewegung und Industriellen und Finanzmanagern entwickelt, die sich im christlichen Bereich engagiert haben, Peter Drucker zum Beispiel, ja, Ken Blanchard, Leute, die New Age-Gedanken gehabt haben und die haben gesprochen von der Emerging Church, von der emergenten, von der auftauchenden, sich neu herausbildenden Kirche für die neue Zeit. Und sie haben eben auch gesagt von der Emergenztheorie, wenn du ein Chaos erzeugst, eine Unordnung, dann wird sich spontan eine Kirche entwickeln, die sich an die neuen Zeitumstände angepasst entwickeln wird. Ja? Das ist der Grundgedanke der emergenten Kirche. Wir lassen uns vom Zeitgeist befruchten und schauen, was für kreative Ideen kommen da auf, damit diese neue Generation auch wieder geködert und in Massen angesprochen werden kann. Und das haben sie gemacht und das Ergebnis war dann eben, nach diesem Prinzip der Kulturrelevanz, wir brauchen für die Emerging Church harte Rock- und Popmusik, beziehungsweise eben die neuesten Dinge, Rave, Hip-Hop, ja, da kannst du nicht den Pop spielen, der die ältere Generation angesprochen hat, du musst neue Musik machen, du musst neue Formen finden, die postmoderne Generation ist mystisch, also musst du Kerzen und Altäre aufstellen. Die postmoderne Generation will keine Massen, also macht kleine Gemeinden, die intim sind, die dir das Gefühl von enger Gemeinschaft vermitteln. Ja. Die postmoderne Generation will keine absoluten Wahrheiten, also stellt das Evangelium dar als eine große, wunderbare Erzählung, die man ganz unterschiedlich deuten kann. Und jeder kann so das für sich rausnehmen, was ihm gefällt. Und aufgrund dieser Analyse der neuen Zielgruppe wurde die Emerging Church Bewegung konstruiert, entwickelt durch Schulungen in Amerika, aus der Taufe gehoben sozusagen und wurde auch experimentell sozusagen eingeübt. Man hat die Erfahrungen ausgetauscht, man hat Foren entwickelt. Die gibt es heute noch. Inzwischen ist die Emerging Church schon fast der Standard für die neueren Gemeinden. Es gibt andere verwandte Konzepte, City Churches, wo man eben sagt, ja, die moderne Zielgruppe der urbanen Performer, ja, das sind also die eleganten jungen Leute, die irgendwelche Ingenieurs- oder kaufmännische Berufe haben und die eben bestimmte Ambitionen haben, bestimmte Gefühle und bestimmte Weltanschauungen. Denen müssen wir das Event bieten, das sie anspricht. Die Folge sind heute eben zum Beispiel so Gruppen wie das ICF oder irgendwelche Mosaik-Churches, City-Churches. Das sind Gruppen, die im Grunde überhaupt keine Gemeindestruktur mehr haben. Da ist ein Pastor da, das ist so ein Event-Team da. Und ansonsten gibt es ganz wenig Verbindlichkeit. Wer will, kann sich engagieren. Wer einfach nur besuchen will, besucht einfach. Und das Zentrum sind irgendwelche Dinge, die im Grunde den Charakter von einer Fernsehshow haben, also entweder zum Beispiel Videoclips oder eben meditative kleine Einheiten. Da gibt es dann so Pilgerpfade, Labyrinthe, wo man verschiedene Gebets- und Meditationsstufen und Plätze hat. Und dann kann jemand mal hier und mal da und dort mal einen Zettel mit dem Gebetsanliegen hinlegen. Da ist viel zum Beispiel auch von Tessé kopiert, ja, einer ökumenisch-mystischen Gruppe, die viel Erfolg hat unter jungen Leuten. Und es ist viel eben auch letztlich aus der Hip-Hop- und Rave-Kultur übernommen worden, also auch stundenlange Disco-Hip-Hop-Sessions, die als Lobpreis und Anbetung und Gottesdienst tituliert werden, wo also die Botschaften noch kürzer und noch Vertreter zum Teil sind, zum Teil haben die auch relativ sogar biblische Predigten und dann aber eben ein Hip-Hop- oder ein Rock- und Pop-Konzert, was die Leute völlig in Ekstase versetzt und eben verführt. Und dieser Event-Charakter, dieser Wohlfühl-Charakter, der ist da auch ganz deutlich mit drin, aber auch so modern und locker, dass man zum Beispiel natürlich auch sagt, also Homosexuelle sind bei uns genauso willkommen, jeder ist akzeptiert, wie er ist. Leute, die unverheiratet zusammenleben, sind akzeptiert. Ja. Jede moralische Schranke wollen wir völlig weglassen, das müssen die Leute selber wissen. Und es wird eben auch dann ganz klar gesagt, zum Beispiel das ICF hat so Statements wie, wir wollen die positive Selbstentfaltung der Menschen fördern, wir wollen das humane Potenzial unserer Besucher fördern und wachsen lassen, das ist unser Ziel. Ja? Und in der Praxis gibt es eine total raffinierte, aufwendige Show-Inszenierung von Rock- und Popmusik. Das ist der große Köder, ob das jetzt die Calvary Chapel ist oder die ICF oder Hillsong Church, das sind ja die momentan besonders konjunkturell wachsenden Gemeinderichtungen, die haben alle eigentlich so ungefähr dasselbe Strickmuster. Etwas Charismatik muss dabei sein, etwas emergente, kulturrelevante Szenerie und Organisation muss dabei sein, so Kleingruppen, Strukturen, großer Gottesdienst, ganz locker. Oftmals gibt es da eine Bar, wo man eben auch am Kaffeetisch irgendwie lümmeln kann und den Gottesdienst verfolgen. Manche schenken Alkohol aus, ist auch kein Problem. Ja, wer gerne ein Schnäpschen trinkt oder ein Bierchen beim Gottesdienst, ist auch willkommen. Manche machen bewusst ihre Gottesdienste in Diskos, andere machen sie sogar in Stripclubs und Nachtbars. Ja, ganz bewusst. Sie sagen, wir wollen die Welt umarmen, wir wollen inkarnatorisch leben, das heißt, Christus ist ja auch Mensch geworden, also wollen wir uns in der Welt verankern und wirklich mit der Welt verschmelzen. Ja? Und wenn wir halt Großstädte erreichen wollen, dann ist ein Nachtclub eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, dort einen Gottesdienst zu machen. Ja? Kein Problem. Ja? Sie sagen auch ganz bewusst, wir wollen das Heilige und das Säkulare, diese Trennung wollen wir aufheben. Alles ist heilig, auch das Säkulare ist heilig. Ja? Auch die Bar und der Nachtclub und das Stripclub, es ist alles heilig. Es ist ja alles Gottes Schöpfung und dahinter steckt auch diese Irrlehre, Gott baut sein Reich auch mit den Weltmenschen, auch in den anderen Religionen. Also Gottes Mission, Gottes Reich wächst unter den Huren, unter den Homos, unter den Ungläubigen. Überall ist Gott schon am Wirken und wir müssen eigentlich uns nur in dieses Wirken sozusagen einklinken und verständnisvoll dieses Wirken unterstützen durch soziale Initiativen, durch Mystik, durch irgendwelche Dinge. Und dann wird das Reich Gottes schon wachsen und die Leute werden irgendwie christlich werden, bekehren müssen sie sich nicht, ja. Wir wollen sie auch nicht tot predigen, ja. Wir leben unser Christsein und dann werden sie schon irgendwie in das Christsein hineinwachsen. Das ist also ein bisschen, ja, das ist sehr verkürzt zusammengefasst, aber das sind so Gedanken, die da mitspielen. Kulturrelevant, kontextualisiert, angepasst an die modernen, ungläubigen Leute. Und im Endeffekt wird man ganz oft Gläubige oder jedenfalls christlich geprägte Leute aus konservativen Kreisen ab. Ja? Also ICF oder auch eben bei uns das Gospelforum funktioniert genau nach demselben Strickmuster. Ja? Das ist ganz einfach, wo eine große Show ist, wo viel los ist, da kommen viele Leute noch dazu. Ja? Du musst nur eine große Show anbieten und gucken, dass so ein harter Kern von 200 Leuten kommt, dann sind die nächsten 300 überhaupt kein Problem mehr. Ja? Mund-zu-Mund-Propaganda, hey, da ist was los, da hast du Spaß, geh mal auch hin, probier das mal. Zack, schon sind wieder mehr Leute da. Ja? Wenn du natürlich Pech hast, dann kommt ein anderer kulturrelevanter Pastor und baut eine Hillsong-Church und dann ist plötzlich von mir aus das ICF leer und muss Schluss machen mit seinem tollen Apparat, ja, sowas kann natürlich auch passieren. Es passiert in der Wirtschaft ja auch, ja. Der eine macht einen Laden auf und der nächste macht einen besseren Laden auf und geht der eine halt pleite, dann ist halt der andere dran, ja. Also so ein bisschen läuft es. Jeder versucht, seine Zielgruppe zu bewerben, mit Look-Angeboten zu sich zu holen und immer eigentlich ist die zentrale Köderfigur Rock und Pop, Lobpreis, charismatisches Liedgut, Rock und Pop, Disco, Tanz, also in freien Gemeinden wird zum Gottesdienst getanzt. Ja? Man tanzt Hip-Hop und sagt, so bete ich Gott an. Ja? Überhaupt kein Problem dabei. Ja? Und da werden auch manchmal dann so Videoclips gezeigt, das können auch mal weltliche sein, gar kein Problem, ist auch kein Problem. Wenn ein weltlicher Rockmusiker von mir aus einen Videoclip macht, was die cool finden, dann bringen sie auch sowas mal rein. Ja? Die können auch in ihren Lobpreisgottesdiensten auch mal einen weltlichen Rock- und Pop-Song singen. Ja? I can't get no satisfaction oder irgend sowas. Ja? Passt alles. Ja? Und das ist cool. Das ist kulturrelevant. Ja? Das ist die moderne Frömmigkeit, wo man sagt, jeder holt sich so die Elemente zusammen, die ihm so gefallen. Ja? Jeder muss ja sowieso seinen eigenen Weg gehen, seinen eigenen Weg zum Glück, zur Erfüllung. Und wir wollen ihm nur so ein paar verschiedene Möglichkeiten anbieten. Ja? Vielleicht sogar nebeneinander. Ja? Also der eine darf in die Meditationsgrotte gehen und der andere darf abtanzen in der großen Discohalle. Ja? Kann man ja beides machen. Ne? Und so kriegt man die Leute. Und wichtig ist natürlich so ein Pastor, ein sogenannter Pastor, der eben, ja, das haben Weltmenschen haben dann da mal so einen Bericht geschrieben und gesagt, na, der wirkt wie so eine Mischung aus Eventmanager und irgendwie Fernsehshowleiter, ja. Und so ähnlich ist es auch, ja. Du musst den Leuten was bieten, wo sie Spaß haben, sonst bleiben sie weg und gehen woanders hin, ja. Und wenn sie aber Spaß haben, wenn du ihnen das bietest, was sie gerne haben wollen, positive, nette Botschaften, wo du dich wohlfühlst, wo dein Ich gestreichelt ist, dann hast du Erfolg und es kommen immer mehr von der Sorte. Ja? Das sind im Normalfall eben generationenspezifische Gemeinden, was ja völlig gegen Gottes Wort ist. Ja? Die Bibel sagt ja ganz klar, Jung und Alt gehören zusammen. Und es ist ja klar, dass junge Christen gar nicht geistlich wachsen können, wenn sie nicht auch mit reiferen Christen zusammen sind, bloß unter sich sind oder mit noch jüngeren, ja. Aber das ist völlig uninteressant. Hauptsache, man hat Spaß und verwirklicht sich selbst. Das ist also ein bisschen diese Tendenz, diese Entwicklung, die wir haben. Und Tatsache ist, dass eben da auch ganz klar die Relativität jeder biblischen Lehre die stillschweigende Voraussetzung ist. Sowohl im ICF als auch woanders. Das ICF hat ja auch eine Bibelschule, die IGW, Institut für Gemeindebau und Weltmission, kommt alles aus der Charismatik. Die ganzen erfolgreichen, kulturrelevanten Leute kommen zu 80-90% aus der Charismatik, haben die Charismatik ein bisschen abgeschminkt sich, also auch mit der Erweckung und so, ja, und haben gesagt, jetzt gehen wir mehr aufs Soziale, aufs Kulturelle und gucken mal, wie wir da die Leute ansprechen. Aber die sind natürlich immer noch charismatisch, ja, aber die sind zugleich massiv humanistisch. Also Selbstverwirklichung, Förderung der Kreativität, des Einzelnen, der Persönlichkeitsentfaltung. Ja. Jeder soll sich einbringen können, soll Spaß haben, soll Bestätigung kriegen durch verschiedene Projekte und Events. Das ist so ein bisschen Teil des Konzepts und Rezepts. Und wenn die Mischung stimmt, dann stimmt auch der Erfolg. Ja? ICF München, 1000 Gottesdienstbesucher in der Woche. Wie gesagt, Gospelforum in Stuttgart, 4000. Ja? Wobei da kann ich zum Beispiel selber nachprüfen und bestätigen, A, ein guter Teil läuft einfach durch. Das heißt, da kommen Hunderte von Leuten aus der Welt rein, werden da so ein bisschen christlich angesprochen und verschwinden nach 5 Wochen oder 3 Monaten wieder, weil sie sagen, das ödet mich an, ich will lieber in eine andere Disco. Und da merkt niemand was. Ja? Das ist ja nicht verbindlich. Dieser Mega-Event, da wird nicht gezählt, wer kommt jetzt eigentlich schon regelmäßig, wer ist jetzt weggeblieben. Ja? Sondern da bist du anonym, da kannst du hingehen, wie du willst, gehen, wieder weggehen, wie du willst. Also das ist wie ein Durchlauferhitzer, die Leute werden kurz heiß gemacht und nachher kommen viele, ja das ist traurig, überlegt euch mal, viele kommen erkaltet wieder zurück. Ich habe mal einen Telefonvertrag von so einem jungen Mann gekauft, der war ganz nett, mit dem habe ich mich unterhalten, habe ich ihm so ein Traktat gegeben am Ende und er sagt, ah ja, ja, da hab ich mich auch mal damit beschäftigt, mit dem Christlichen. Er sagt, ja, wie, wieso? Ja, ich war da mal im Gospelforum da drin, ja, so ein Jahr ungefähr bin ich da hingegangen, so, es war ja auch ganz nett, aber irgendwie jetzt mache ich mehr in Theater und Künsten, ja, ich interessiere mich nicht mehr, ich gehe da nicht mehr hin, das Christliche interessiert mich eigentlich nicht so arg, ich finde Künste sind schön, ich will was mit Theater machen, ja, und das andere, das habe ich hinter mir gelassen, ja, ich sage, das finde ich aber schade. Ich habe ihm dann trotzdem noch ein Traktat von Heugelbach gegeben, so was schön altmodisches. Ja. Ich hoffe, dass er das wirklich auch gelesen hat. Aber das war so ein konkretes Beispiel. Oder wir hatten einen anderen, der war bei so einem Heilungsgottesdienst dabei, der war bei uns im Jugendhaus, den habe ich noch gekannt von früheren Zeiten. Ja, und der hat so erzählt, oh ja, da war ich mal, da bin ich da mal nach vorne gegangen. Ach, und da hat mir so einer die Hände aufgelegt. Aber weiß auch nicht, ja. Der hat mit seiner Freundin weitergelebt, der hat einfach sein altes Leben weitergelebt. Das war wie wenn das nur völlig eine Episode war. So habe ich 2 allein aus Leonberg, aus meinem Bekanntenkreis mitgekriegt, die da ganz sicher unter die Bekehrten gezählt worden waren, weil sie eben zum Seelsorgegespräch mal vorne waren. Ja. Aber da ist nichts passiert. Keine Bekehrung und Wiedergeburt. Ja. Und zum anderen ist eines auch klar, diese 5000 Gottesdienstbesucher oder 4000, davon sind wahrscheinlich die Hälfte zusammengeklaut aus jeder Jugendgruppe im Großraum Stuttgart. Egal ob Pfingstler, CVJM, Baptisten, Methodisten, ja, alle klagen, alle verlieren ihre Jugendgruppen und alle gehen bloß zu dem großen Mega-Event hin. Ja. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Gemeindewachstumsstrategie, die man so toll findet. Ja. Das thematisieren auch die Gemeindewachstumsexperten selber, dass sie sagen, leider ist schon ein Teil unseres Wachstums, wie man so schön sagt, Transferwachstum. Ja. Also von einer Gemeinde in die andere, weil man einfach attraktiveres Programm und Angebot kriegt. Und diese Dinge sind im Grunde eben ein zerstörerisches Wachstum, so habe ich das ja auch benannt, ein Krebswachstum, ein Wachstum, das nicht wiedergeborene Nachfolger des Herrn Jesus erzeugt, sondern Scheinchristen, Eventchristen, Gefühls- und Genusschristen, die aber im Grund dann auch irgendwann mal sagen, ach weißt du, also dieser ganze christliche Trip hat mir eigentlich nicht so arg viel gebracht. Tschüss, das lasse ich hinter mir. Vielleicht probiere ich mal den Buddhismus. Ja? Das ist ja das Tragische. Leute, die auf eine falsche Weise christlich angesprochen wurden, die sagen vielleicht für den Rest ihres Lebens, das habe ich durch. Das habe ich erkannt, habe ich gemerkt, das bringt mir nichts, will ich nichts mehr davon wissen. Ja, genauso wie zum Beispiel Missionare in Afrika sagen, Leute, wenn der Bonnke mit seinen hysterischen Massenevangelisationskampagnen durch ein Land zieht, dann ist für die echten Missionare dort verbrannter Boden. Die Leute kannst du nicht mehr ansprechen auf die christliche Botschaft. Die einen sind schwärmerisch abgedreht und die anderen sind enttäuscht, weil sie nicht geheilt wurden, weil die Versprechen nicht gehalten wurden, weil falsche Erwartungen geweckt wurden und die wollen vom Christentum erstmal nichts mehr wissen. Ja? Also nicht, dass man sagen kann, naja, Hauptsache, die sind halt überhaupt mal ein bisschen christlich angesprochen worden, sondern wenn du das mit einer falschen Botschaft machst und mit einer illusionären, falschen Lockvogelstrategie, dann enttäuschst du Leute, du betrügst Leute, du verschließt Leute für das Evangelium, die vielleicht nie wieder irgendwas von der biblischen Botschaft hören wollen. Ja? Das ist also eine ganz ernste Sache, dass diese Art von Wirtschaftswerbung, diese Art von Menschengewinnung auf menschengemachten, aus dem Management geklauten Marketingstrategien, ja, das ist etwas Böses, das ist etwas Verderbliches, sowohl für die einzelnen Seelen als auch für Gemeinden. Und natürlich entsteht durch diese Erfolgsgeschichte ein Druck bei anderen Gemeinden, also entweder stirbst du oder du springst auf den Zug auf. Ja? Also das heißt, das ICF ist zum Beispiel ein Erfolgsmodell, das wird intensiv studiert und man versucht es irgendwie nachzuahmen, um die Leute daran zu hindern, dass sie aus der eigenen Gemeinde wegrennen. Ja? Was zur Folge hat, dass immer mehr Gemeinden, die vielleicht noch gewisse biblische Züge haben, sich immer weiter transformieren lassen in genau diese Richtung, was übrigens überhaupt nichts bringt. Ja? Wenn die Leute wirklich verführt und vergiftet sind, dann sagen sie, ich gehe dorthin, wo ich die beste Dröhnung finde. Ja? Die stärkste Dosis Droge, die ich kriegen kann. Und das ist ganz bestimmt keine Baptisten- oder Brüdergemeinde, die anfängt auch das ICF zu kopieren, sondern das ist Original. Ja? Also damit gewinnst du im Grunde gar nichts, du verlierst nur Leute. Wenn du dich anpasst und mit den Wölfen heulen willst, um irgendwie dann Erfolg zu haben. Ja? Aber das sind diese Entwicklungen, die heute da sind. Man sagt, wir müssen die Schwelle immer niedriger machen, wir müssen uns die Botschaft immer mehr an die Bedürfnisse der Zielgruppe anpassen. Ja? Die biblische Lehre bleibt natürlich völlig außen vor. Wenn die Bibel erwähnt wird, dann in so Motivationskurzbotschaften, Inputs, Impuls nennt man das, also Predigt gibt es da schon gar nicht mehr. Ne? Das ist ja ein abschreckendes Wort. Da wird auch nicht mehr verkündigt, also proklamiert, sondern es werden, naja, sagen wir mal, Interpretationsangebote gemacht. Ja? Also so irgendwelche Botschaften, die der eine so und der andere so verstehen kann und jeder ist zufrieden und niemand ist herausgefordert. Und diese Dinge, die entwickeln sich eben immer mehr, auch in der evangelikalen Szene, weil man dort einfach sagt, das, was Erfolg bringt, das machen wir. Ganz egal, was und wie, Hauptsache Erfolg. Aber das Tragische ist, dass diese ganze Schiene auch in die Brüderbewegung, auch in die konservativen Kreise reingetragen wird. Und da muss ich wieder Wiedenest erwähnen, ja. Wisst ihr, das ist ganz einfach, ja. Die Charismatiker haben es vorgemacht mit ihren Festivals, mit ihren Rock- und Pop- und Lobpreisfestivals. Christival hat es nachgemacht, die Evangelikalen haben es kopiert und nachgemacht und auch einen Erfolg damit gehabt. Und Wiedenest hat Christival kopiert und die Charismatik. Und Dillenburg hat Wiedenest kopiert. Und jetzt ist die Frage, wer der Nächste ist, der kopiert. Ja? Es geht also immer mehr in die konservativen Kreise rein, dass man sagt, wir brauchen Rock- und Popmusik, wir brauchen Lobpreis, Wir brauchen Jugendevents, wir brauchen Clowns, wir brauchen Pantomime. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr die Eidlinger Schwestern kennt, das war mal eine pietistische, so auch ein bisschen durch Christa von Fieban in die Brüderrichtung geprägte, ganz feine Gruppe von Schwestern. Finde ich sowieso nicht biblisch, aber immerhin, die hatten einiges Biblische noch. Ja, und irgendwann ist die Oberschwester ins Komitee von Christiwell gegangen. Und danach, wir wohnen da in der Nähe und haben immer die Programme gekriegt, waren da auch im Buchladen in Eidlingen. Und das nächste Programm hat einen Clown und Pantomime gebracht und eine Rockgruppe. Ja. Da habe ich gedacht, das gibt's nicht. Und dann kamen christliche Kabarettisten, das ist ja der Standard im evangelikalen Bereich, ja, du reißt Witze, christliche Zauberkünstler, christliche Bauchredner, christliche Kabarettisten, alles, was die Leute bespaßt, muss ran. Und das siehst du, wie das auch diffundiert ist, dieses Konzept, das eben auch habe ich da mal gesehen, weil da waren Geschwister aus unserer Gemeinde, wurden da eingeladen, Jugendliche, zu dem Eidlinger Jugendtreffen. Und dann habe ich mir angeguckt, was war denn da? Der Gofi Müller von der Emerging Church, der angebliche Evangelist, hat eine Botschaft gehalten. Und da gab es dann grauhaarige Schwestern, die haben praktisch Hip-Hop und getanzt und Rap gesungen, öffentlich. Ja. Das war praktisch das Eidlinger Jugendtreffen. Ne? Und da waren unsere Geschwister aus der Brüderversammlung, waren einige auch dabei. Ne? Eingeladen von einer Schwester, Älteste wurden ja gar nicht gefragt. Ne? Hey, da ist ein Event, lass uns mal hingehen. Da habe ich gedacht, Junge, ja, so schnell diffundiert es bis zu uns. Und kein Mensch weiß was. Ja? Und genauso läuft es eben auch, dass Wiedenest ist eine angebliche Erfolgsstory, ja, Wiedenester Jugendlieder, lauter charismatischer Schrott. Ja, das wird gesungen, das ist populär, das kommt an. Also macht man das in Dillenburg im Jugendtag genauso. Ne? Und der Dillenburger Jugendtag, der ist ja auch völlig von diesem Eventgedanken und von diesen Verführungsstrategien bestimmt. Rock- und Popmusik, lockere Sprache, ja, hey Kids, ja, müssen alle möglichen Mode-Reizwörter fallen, sonst ist man ja nicht jugendgemäß und kulturrelevant, ja. Und diese Schiene verführt die jungen Leute und führt sie weg von biblischer Christusnachfolge. Und irgendwann sagen sie, ja, unsere Gemeinde wird ja immer langweiliger und schaler und die Musik, ich kann es nicht mehr ertragen. Ja?
Kannst du mal gerade die Namen sagen von dem Dillenburg? Weil das ist, glaube ich, etwas, was schon den einen oder anderen hier bekannt ist.
Nicht mehr so, die heißen Steps.
Ja, das ist jetzt, die haben das, alles wird ein bisschen ausgebaut oder die Sat-Gottesdienste. Da, wenn ihr auf meiner Website ein bisschen guckt, ja, ich habe das mal so ein bisschen unter die Lupe genommen, auch mal so Predigten analysiert, ja, Markus Wesch und so, diese Leute, die dann da so locker flockig in der Jeans und mit offenem Hemd dann da so ihre Storys, ne, Handy in Hosentaschen gehört dazu für einen modernen Prediger, ja, ihre Storys da abliefern, ja. Man muss ja nicht auf den Gedanken kommen, Gott sei zu fürchten oder das Wort Gottes sei heilig, ja. Das ist ein gefährlicher Gedanke, den darf man eigentlich nicht mehr aufkommen lassen, wenn man heute relevant zu Jugendlichen reden will. Versteht ihr? Das ist Verführung. Ja? Da wird Substanz geopfert, biblische Wahrheit geopfert auf dem Altar des Wachstums. Und das ist teuflische Verführung, ihr Lieben. Ja? Ich muss es mal wirklich so offen sagen. Und ihr Lieben, wenn ihr euch das vorstellt, das kommt auch aus der Charismatik. Ja? Ich weiß zum Beispiel, eine Freundin von uns, die ging mal, als sie noch in der Charismatik war, als Missionarin in Anführungsstrichen mit so einer Jugend, mit einer Missionseinsatzgruppe nach Indien. Und die haben wirklich den Frevel begangen. Die haben praktisch sich als Clowns verkleidet, 12 Clowns und ein Oberclown, ihr könnt euch das vorstellen. Und sie haben praktisch gespielt, dass Jesus Christus und seine Jünger Clowns wären. Und die haben in Pantomime den Hinduisten versucht, das Evangelium mit dieser widerlichen Clowns-Story nahezubringen. Ja? Und jetzt stellt euch mal einen Brahmanen vor, ja? So einen Priester oder so einen Yogi, der praktisch da so ein paar europäische Christen sieht, die sich da verrenken und Clown spielen. Ja? Also das ist nicht Evangelisation, sondern das ist Gotteslästerung und eine Schande für das Evangelium. Das ist genau das Gegenteil von Evangelisation. Aber diese Sachen, du kannst eigentlich ohne Clowns und Pantomime kein Jugendevent mehr machen, kein modernes. Ja? Und wenn man auf diese Züge aufspringt, das ist Verrat an dem Herrn. Ja? Man opfert die Wahrheit Gottes, die Heiligkeit Gottes, dem Populismus, dem, dass man möglichst viele junge Leute irgendwie anziehen will. Und das ist der Megatrend. Und dem müssen wir uns entgegenstellen. Und zwar ganz entschieden. Ja? Und das ist ja das Interessante, dass ja die jungen Leute, die werden ja nicht zu dem Herrn hingeführt. Die werden angeheizt für eine falsche Christusnachfolge. Und das sind die Charismatiker-Experten. Ja? Die heizen sie an mit Prophetien und oh, du bringst den Durchbruch. Du wirst dich, wenn du dich einsetzt und so weiter, du wirst viel Frucht sehen. Und die werden heiß gemacht und hinterher sind sie enttäuscht, weil die natürlich die viele Frucht nicht so stattfindet. Ja? Und dann nachher tümpeln sie halt normalerweise irgendwo mit. Ja? Das ist, und die jungen Leute, die auf solchen Konferenzen denken, das ist echtes Christsein, die kommen nachher in die Gemeinde und sagen, hier ist alles öde, langweilig, ich habe keine Selbstentfaltungsmöglichkeit, was mache ich eigentlich noch in der Gemeinde? Ja? Ich gucke mir mal eine andere an. Ja, da werden auch Leute aus biblischer Gemeindearbeit, wisst ihr, das ist ja Lasten tragen. Das ist ja nicht romantisch und super toll, ja? Sondern Gemeindearbeit hat was mit Dienen zu tun, mit Opfer, mit Selbstverleugnung. Ja? Und die jungen Leute werden gesagt, ja, wenn ich was cool finden soll, dann muss mir das Spaß machen, das muss mir Entfaltungsmöglichkeiten bringen, das muss lustig sein, was nicht sonst noch alles. Ja? Damit werden die Leute im Grund systematisch biblischer Gemeinde und biblischer Nachfolge entfremdet. Die werden verführt. Und das Ergebnis, die Folge ist, dass wir niemals uns diesem Trend irgendwie anpassen dürfen, sondern wir müssen genau das Gegenteil tun. Dass wir nämlich biblische Jugendarbeit machen, die wirklich das Wort Gottes unverkürzt und klar im Mittelpunkt hat. Und die wirklich bewirkt, dass man aufhört mit dem ganzen Firlefanz und Theater, diesem erlebnisorientierten Hokuspokus. Ja? Ist ja ganz interessant, meine Frau zum Beispiel war eine lange Zeit in einem Jugendkreis, einem ganz altmodischen Jugendkreis in Wangen, in so einer Methodistenkirche. Da war ein gläubiger junger Bruder, der hat den gemacht in Liebe und Hingabe. Und wisst ihr, da waren 30, 40 junge Leute dabei und da gab es eigentlich nur eine Stunde Bibelarbeit, vorher ein paar Lieder, Gebetsgemeinschaft, hinterher ein paar Lieder und noch ein bisschen Austausch und fertig war. Ja? Aber dieser Kreis, weil das Wort Gottes dort lebendig gepredigt wurde, da kamen ständig neue Leute dazu, da haben sich ständig Leute bekehrt. Das war eine kleine Erweckungsbewegung, wo 20, 30 junge Leute aus der Welt zum Glauben kamen. Ja? Und irgendwann hat der junge Mann dann gesagt, oh, jetzt bin ich eigentlich zu alt geworden, jetzt sollen das mal andere machen. Und der Jugendkreis war gekippt und aus. Ja? Der hat es richtig gemacht, der hat nichts gemacht, außer im Grundwort Gottes. Aber so, dass es in Liebe und geistlicher Lebendigkeit war. Und das hat die jungen Leute angezogen. Und das hat sie auch zur Bekehrung gebracht. Und die Bekehrungen sind geblieben. Eine von denen, die sich bekehrt hat, die kommt demnächst zurück. Das ist eine Freundin von meiner Frau, die war lange Jahre im Missionsdienst in Nepal. Ja? Und das war heute nach dem heutigen Prinzip irrelevant, altmodisch, rückständig, nicht mehr jugendgemäß. Ja? Aber merkt ihr, das zählt gar nicht. Ja? Sondern es zählt, dass der Herr Jesus wirklich im Mittelpunkt ist, dass sein Wort im Mittelpunkt ist, dass man Liebe hat zu den jungen Leuten und eine gute Gemeinschaft. Und dann braucht man den ganzen Firlefanz nicht, da bin ich überzeugt davon. Ja? Im Gegenteil, der schadet, der nutzt nicht. Ja? Und wir müssen aus meiner Sicht ganz bewusst gegen diesen Strom schwimmen. Und ich fand es auch ganz ermutigend, wir sind ja auch eine relativ konservative Gemeinde bei uns in Bietigheim. Ne? Da war einmal so ein junger Mann da, der hatte schulterlange Haare, der sah aus wie aus der Hippie-Bewegung entflohen. Da habe ich gedacht, oh, wie hat denn der sich zu uns verirrt? Ja? Den sehen wir nicht wieder. Am nächsten Sonntag kam er wieder, übernächsten kam er nochmal. Ja? Und dann irgendwann haben wir mit ihm geredet und hat gesagt, ach, ich komme so von den Jesus-Freaks, ja. Nun ja, das ist eine grobe Verführungsbewegung. Aber er hat gesagt, ich habe mir die verschiedenen Gemeinden angeguckt. Das Angebot in Ludwigsburg sind mindestens 10 charismatische und moderne Gemeinden. Und ich möchte bei euch bleiben, weil ich finde, bei euch ist es am meisten nach der Bibel. Ja, der blieb. Irgendwann kamen auch die langen Haare weg. Und er wurde ein wertvoller Mitarbeiter in unserer Jugend- und Gemeindearbeit, bevor er dann beruflich weitergezogen ist. Ja? Und wir haben das schon ein paar Mal erlebt, dass Leute gesagt haben, ich habe mir ein paar Gemeinden hier angeguckt, die sind alle menschlich gesprochen 10-mal attraktiver als unsere Gemeinde. Ja? Aber ich will zu euch, weil hier wird das Wort gepredigt. Ja? Immer wieder erleben wir das. Ja? Das sind eben die echten, wisst ihr, nicht die Böcke, die man bespaßen muss, sondern die Schafe, die geweidet werden wollen, die echte Nahrung wollen. Und für die wollen wir ja arbeiten, nicht für die Böcke. Ja? Wenn die woanders hingehen, da können wir das nicht heben. Ja, aber auch solche können nur dort wirklich geistlichen Gewinn ziehen, wo man eine ganz erzkonventionelle, langweilige Jugendarbeit macht, langweilig in Anführungsstrichen, ohne Rock- und Popmusik, ohne Firlefanz, ja, aber Christus und sein Wort im Zentrum, Bekehrung, Herausforderung zur Nachfolge. Ja? Nicht irgendwas hinterm Berg halten und die Hälfte vom Ratschluss Gottes verschweigen. Ja? Und wenn wir so arbeiten, dann werden wir auch aufrichtige junge Leute sogar aus diesen Kreisen gewinnen. Ja? Da gibt es nämlich welche drunter, die schwimmen da eine Weile mit und sagen, Mensch, das ist es eigentlich nicht. Ja? Das suche ich eigentlich gar nicht. Ich finde das nicht, was ich suche hier. Und dann kommen sie in eine Gemeinde, in eine Rockzopf-Kopftuch-Gemeinde und dort fühlen sie sich wohl. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist unglaublich, oder? Ja? Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr wirklich diesen konservativen, bibeltreuen Weg entschieden geht und betet und ganz klar euch nicht irritieren lasst von diesem ganzen Firlefanz und ihr werdet Frucht sehen. Nicht Megawachstum, ja? Das ist in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr drin. Aber dass wertvolle junge Leute sagen, bei euch finde ich das, was ich im ICF gesucht und nie gefunden habe. Ja? Also das wünsche ich euch jedenfalls von ganzem Herzen. Und ich möchte Mut machen, das ist eigentlich auch eine Grundwahrheit der Bibel und auch der Brüderbewegung, wenn wir ganz schlicht nach dem Wort handeln, im Glaubensgehorsam und uns gar nicht nach der Welt und ihren Trends und Mode für Firlefanz kümmern, dann segnet der Herr. Und am Segen Gottes ist alles gelegen. In der Gemeinde, in der Jugendarbeit, in der Evangelisation. So schlicht wie möglich, so wortgetreu wie möglich, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. In Liebe, das ist das biblische, der biblische Grundsatz. Ja? Und der bleibt ewig gültig. Wenn wir ihn annehmen und praktizieren, segnet es Gott. Wenn wir ihn verlassen, dann kann Gott uns nicht mehr segnen, dann wird er uns widerstehen müssen. Ja? Aber das wäre schade, denn ihr und wir wissen den Weg, wie es biblisch richtig ist. Wir müssen nur gehen. Und dazu möchte ich Mut machen. Jo. Ich denke, das ist unterschiedlich. Ich habe ja auch schon ein paar Presseberichte gelesen über solche Megagemeinden. Zum Teil sind die ganz angetan und sagen, hey, das ist ganz progressiv, das ist wie im Fernsehen, die verstehen ihr Handwerk. Ja. Manche sind auch recht zynisch und sagen, also das ist eigentlich nicht das, wie wir uns Christsein vorstellen. Ja. Das ist ja interessant. Weltliche Journalisten aus dem Spiegel sagen, die Kirche sollte mehr von Buße reden und vom Himmel. Ja, das sagen Atheisten und Weltleute. Wir erwarten von der Kirche eigentlich, dass sie nicht jeder Weltmode nachläuft, ja, sondern dass sie Kontraposition bezieht. Ja. Das liest du manchmal im Spiegel oder in anderen weltlichen Zeitschriften. Ja. Also es ist ein unterschiedliches Echo. Manche durchschauen diese billige Masche sehr wohl und sagen, ach Leute, ne, das haben wir ja bei uns auch alles. Ne. Und andere sagen, naja, das ist ja ganz schön und das sind eben diese jungen, urbanen Performer, die sind da ganz gut aufgehoben, ja. Könnte ich mir auch noch vorstellen, da mal hinzugehen. Ja, das gibt es schon auch. Ja, aber aus den falschen Gründen, ja. Thank you.
noch sowas ausstrecken oder ja, es gibt ganz viele Seminare, ich weiß nicht, wer das alles anbietet, aber wenn Leute das mal erwähnen und so, wie kann man denen das, weil zum Beispiel, wenn ich den jetzt sage, Pantomime und sowas, dann lachen die mich aus, die sagen, aber ich mache dir ja schon Frühstück auch deine Mama erzählt mich oder was. Also das ist ja jetzt nicht, das ist nichts, was man anpacken kann. Wie kann man das jemandem so erklären, dass es
Weißt du, das ist genauso wie bei der Charismatik auch. Ich sage immer, wenn jemand voll auf dem Trip drauf ist, dann kannst du mit dem diskutieren, so viel du willst, du wirst ihn nicht überzeugen. Die sind ja berauscht, die sind unter dem Geist oder sind einfach zufrieden und begeistert mit dem Verführungskonzept. Der Punkt ist, du musst für die Leute beten, dass sie merken, das trägt nicht, das hilft nicht wirklich. Ja, wenn jemand zum Beispiel wirklich krank ist, habe ich immer wieder gehört, ja, dann sind diese ganzen Larifari-Lobpreislieder und auch Siebald und sowas, das kannst du vergessen, ist abgemeldet. Ja. Dann Paul-Gerhardt-Lieder, ja, die uralten Lieder, das ist das, was tröstet und was den Leuten hilft. Selbst jüngere Leute sagen, ich kann mit dem Zeug nichts anfangen. Ich bin auf dem Sterbebett oder ich bin in einer schweren Krankheit und Krise und da hilft mir das alles nichts mehr. Das ist zu oberflächlich, ja. Also das heißt, man muss wirklich beten, dass die Leute erstmal aufwachen, dass sie merken, das ist nicht das, was ich mir darunter verspreche. Und dann haben sie Fragen, dann kann man mit ihnen auch reden. Ja? Wenn jemand da total zufrieden ist, dann kannst du ihm zwar ruhig sagen, weißt du, ich kenne einen anderen, einen besseren Weg. Biblische Christusnachfolge. Ja? Ich sage den Leuten auch immer, was steht in Matthäus 16? Ja? Wer mir nachfolgt, nicht der verwirkliche sich selbst und liebe sich selbst, sondern wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Ja? Das kann man einfach nur bezeugen und kann sagen, schau, ich versuche das zu leben und das ist der Weg, der wirklich trägt. Aber es hat keinen Sinn zu diskutieren oder zu streiten. Man muss für die Leute beten, Herr, lass ihnen den Mangel, die Leere bewusst werden. Und dann kommen sie vielleicht mit einer Frage zu dir. Ja? Und dann kannst du vielleicht mit ihnen auch überzeugend reden. Ah ja.
Kannst du auch mal im Hinblick auf die Musik vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus zwei Worte sagen? Du hast eben von Hillsong gesprochen, und über die Musik, da werden ja auch viele geködert. Und wir haben ja von dieser Grenze deutlich gehört, wo dann das Böse anfängt, wo es heißt absondern. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was ist Musik als solche und wo ist da die Grenze, die man da noch ziehen sollte, ganz praktisch?
Ja, naja. Ja, darüber habe ich ein Buch mit 288 Seiten geschrieben. Aber ich will das trotzdem versuchen, kurz zu umreißen. Das ist natürlich eine ganz heiße Sache. Ja? Ich weiß ja nicht, wer von euch super gern charismatischen Lobpreis hört und singt. Das sind vielleicht ein paar. Aber ich kann nur einfach sagen, ich bin fest überzeugt, dass diese Musik eine Verführungsmusik ist, ja? Dass sie letztlich aus Quellen der Finsternis kommt. Dass die ganze Rock- und Popmusik ist eine Ekstasemusik. Ich habe in meinem Buch einen weltlichen Experten zitiert, der gesagt hat, das ist Voodoo, Zauber. Zauber, der die Leute unter Geistereinflüsse bringt. Und das war ein Anhänger der Rockmusik, der gesagt hat, genau das brauchen wir in unserer christlichen Kultur. So richtig orgiastische, heidnische Musik, die die Leute in die Ekstase führt. Ja, der war also da gar nicht dagegen. Der hat nur offen gesagt, die Wurzeln dieser Musik liegen in der schwarzen Geisteranbetung und dort kommt auch ihre faszinierende Kraft her. Ja, das glaube ich so. Und das gilt auch für den Lobpreis. Die Charismatiker benutzen diese Dämonenmusik, diese Trommelmusik, diese rhythmusorientierte Musik, um die Leute in einen Trancezustand zu bringen, wo sie diesem Geist hier so völlig folgen. Und das waren wir selber 4 Jahre auch. Und meine Frau war Lobpreisleiterin und ich war Lobpreissänger. Ja? Also wir wissen schon ein bisschen, wovon wir reden. Und deswegen mache ich mich unpopulär, indem ich sage, null Toleranz, keine Lobpreislieder. Auch nicht die, die im Lobenliederbuch sind, auch nicht die 18 in Glaubenslieder 1 und schon gar nicht die 160 in Glaubenslieder 2015. Deswegen habe ich darüber geschrieben, das ist für mich eine Katastrophe, das neue Glaubensliederbuch. Ja? Das ist das Graue, ja. Ja. Und im Loben sind etwa 40 drin und im Glaubenslieder 1 sind 18 drin. Ja. Das geht noch, ja, die kann man weglassen, aber sobald du freies Vorschlagsrecht hast, ja, hast du solche Lieder in den Gemeinden drin. Ja. Und ich bin selber persönlich davon überzeugt, dass diese Musik den Geist Gottes betrübt. Und wenn man das systematisch singt, dann wird der Herr sich irgendwann zurückziehen von einer Gemeinde. Und sie werden preisgegeben den charismatischen und ökumenischen Verführungen. Deswegen bin ich der Überzeugung, aber das gilt natürlich dann ganzheitlich, dann hör auch keine Rock- und Popmusik im Auto, zu Hause und auch keine christliche, die ist noch schlimmer als die weltliche, ja, weil sie noch den Namen des Herrn mit Dämonen in Verbindung bringt und mit diesen Trommelritualen. Also ich bin für einen ganz radikalen Bruch. Ja. Buße tun drüber. Ja, und ich sage auch den Leuten, die sagen, die alten Lieder sind so langweilig, Junge, du hast Rock- und Popmusik gehört und dein Geist ist beschmutzt mit dieser Musik. Tu Buße über dieser Musik und du wirst die alten Lieder wieder lieb haben. Ja? Wir sind als ehemalige Charismatiker aus einer evangelikalen Gemeinde rausgegangen, weil nachdem da lauter schöne Lieder gesungen waren, kam dann so ein Lobpreisteam von so Bibelschülerinnen, die im Minirock da vorne rumschwenkten. Und dann haben die angefangen, erst ein Lobpreislied zu singen im Gottesdienst, dann zwei, dann drei. Und zum Schluss konnten wir von fünf Liedern nur noch eines mitsingen. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist Zeit, dass wir aus der Gemeinde rausgehen. Ja? Und ich möchte nicht, dass das in der Brüdergemeinde, in der ich bin, genauso anfängt. Aber das könnte genauso kommen und ist auch in vielen Brüdergemeinden inzwischen schon so. Und da ist eben das Glaubenslieder 2015 eine Katastrophe, eine absolute Verführung der Leute. Ja, jetzt habe ich euch provoziert. Ja, aber das ist meine ganz ehrliche Herzensüberzeugung. Ich kann euch nichts anderes sagen. Ich denke, das ist in der heutigen Situation schon auch eine persönliche Entscheidung. Ich sage schon, in dem Moment, wo wirklich Irrlehren, sei es jetzt Kontextualisierung, Bibelkritik, falsche emergente Konzepte, wenn sowas in eine Gemeinde reinkommt und wird geduldet und trotz Ermahnung nicht hinausgetan, dann muss ich hinausgehen. Ja? Ich persönlich sage zum Beispiel auch, wenn eine Gemeinde wirklich regelmäßig charismatische Lobpreislieder singt, dann kann ich nicht mehr drin sein. Das ist für mich ein Grund, mich abzusondern. Ja? Ich sage zum Beispiel auch, gewisse Brüdergemeinden haben ein Cajon und Trommeln in der ersten und zweiten Stunde zu den Liedern. Da ist für mich auch schon die Schmerzgrenze. Da könnte ich nicht sein in einer solchen Gemeinde. Ja? Diese Cajon-Trommel ist ein Dämoneninstrument. Ja? Und ich habe das einmal erlebt in so einer modernen Gemeinde da im Allgäu, wie... Ich bete an, die Macht der Liebe mit Cajon-Trommelbegleitung war und ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ja? Das war eine einzige Katastrophe, das war eine Vergewaltigung dieses Liedes. Aber da bin ich natürlich vielleicht etwas sehr empfindsam, ja? Aber ich bitte euch, das wirklich gut zu prüfen. Ich habe das ja zitiert von Peter Masters, weil mir glaubt man ja sowas nicht, aber der hat als Prediger von Spurgeons Gemeinde gesagt, er hat in zig Gemeinden in England die Erfahrung gemacht, sobald eine Gemeinde charismatischen Lobpreis einführt, erst ein Lied, dann zwei Lieder, dann drei Lieder, dann nur noch solche Lieder, dann kommt das Schlagzeug auf die Bühne und zum Schluss ist es immer weniger mit einer charismatischen Gemeinde unterschiedlich. Und auf der anderen Seite hat er gesagt, in allen diesen Gemeinden wurde der bibeltreue Weg der Absonderung verlassen und sie haben sich charismatischen und ökumenischen Gedanken geöffnet und wurden modern evangelikal. Und das ist meine Überzeugung, meine Erfahrung und deswegen war nicht so entschieden. Also wie erkenne ich jetzt so ein Lied an dem Takt oder an dem? Das ist eine Schwierigkeit, ja. Mein Vorschlag ist von der Wurzel her. Ein fauler Baum kann keine gute Frucht bringen. Also wenn ich weiß, ein Lied kommt von einem charismatischen Lobpreisleiter und ist für charismatischen Lobpreis geschrieben, sollte ich es auf jeden Fall bleiben lassen. Wer Musikexperte ist, kann sich um Synkopen kümmern, um Taktrhythmus, um die musikalischen Elemente, die eben die Pop- und Rockmusik benutzt, um die Leute zu manipulieren. Da bin ich also außen vor. Ne? Roger Liby oder Adolf Graul oder vielleicht auch der Dirk Schürmann oder ich weiß nicht, wer da sonst noch Fachmann ist. Aber Tatsache ist, ein sicherer Weg ist, all das, was aus einer verdorbenen Quelle kommt, einfach nicht singen, nicht benutzen. Ja? Und Pop- und Rockmusik insgesamt meiden. Da gibt es natürlich auch Trittbrettfahrer, Leute, die gar keine eigenen Charismatiker sind, die aber festgestellt haben, Lobpreismusik ist ein Geschäft, das ist ja so, ne? Das verkauft sich super. Und die einfach sozusagen auf der ähnlichen Welle leicht abgeschwächt auch solche Lieder gemacht haben. Das würde ich zum Beispiel auch nicht singen wollen. Ja? Also was weiß ich, Lukas D'Annunzio und Hofsommer und was nicht alles. Da gibt es einfach so Nachahmer, ja, die eine Welle reiten und mitschwimmen wollen. Ja? Das könnte ich auch nicht empfehlen. Ja? Aber das, klar, man muss sich dann wirklich in der Gemeindeleitung unter den Verantwortlichen Gedanken machen, was Jugendlieder, Gemeinde angeht. Für einen selber muss jeder selber vor Gott stehen. Ja? Ich denke einfach, wenn du ein paar mehr Lieder ausschließt, dann hast du keinen Schaden genommen. Ja? Ich will auch ganz deutlich sagen, ich bin für neue Lieder, wenn sie gut und geistlich gesund sind. Ja? Also gute Nicht-Rock- und Pop-Melodie und guter Text, gar kein Problem, freue ich mich. Ja? Ich muss zum Beispiel sagen, der Manuel Seibel in dem exklusiven Liederbuch da, dem Grau-Weißen, der hat ein wunderschönes Lied da gemacht, das wir jetzt vor kurzem auch mal gesungen haben. Super, würde ich sofort mitsingen und empfehlen, ja, über Gnade. Ja? Und genauso, wenn jemand wirklich das macht, dann freue ich mich und sage, jawohl, das können wir singen. Da geht es nicht um nur alt, aber ich sage mir, bevor ich ein modernes Lied singe, bloß weil es modern ist und es ist ungeistlich und verdirbt die Leute, dann singe ich lieber die alten Lieder. Ich weiß nicht, ja, kann man vielleicht auch anders sehen, aber das ist so meine Überzeugung. Also ich habe eben diese Liste gemacht, da der Florian guckt gerade rein, ne? Charismatische Lieder, Hilfen zur Erkennung und Beurteilung. Da habe ich zum Beispiel einfach mal so 1000 Liedtitel, die so populär sind, Stand 2007, glaube ich, zusammengestellt. Ja, und das wird natürlich jedes Jahr kommen neue dazu, das kannst du gar nicht aktuell halten. Aber da hast du vieles erfasst, was auch in evangelikalen Kreisen, da kommen ja die neuesten Modetrends nicht rein, sondern mehr so das, was bei den Charismatikern schon 5 Jahre gut läuft. Ne? Also da hast du so ein bisschen mal eine Vorstellung. Nichts mit Maranatha Music, nichts mit Hosanna Music. Ne? Das sind auch so ein paar Quellen. Das sind alles Hilfskonstruktionen, ja? Aber dem Aufrichtigen lässt es der Herr gelingen. Naja.
Also ich denke, dann fällt in den meisten Fällen fällt das Urteil dann schon gar nicht mehr schwer. Wenn ja. man den Text wirklich sich angeguckt hat, ist das das, was da das Christentum ausmacht, dann fallen so viele Lieder schon von vornherein raus.
Ja.
Dann braucht man sich mit Synkopen und sowas gar nicht zu beschäftigen. Man braucht auch nicht zu fragen, wo kommt der jetzt her? Ist das ein Charismatiker oder ist das nicht einer? Dann sieht man schon gleich. Wenn ich singe, kann ich ja nur zu einer bestimmten Zeit ein Lied singen. Ich kann ja nicht zwei singen. Also in der Zeit, wo ich ein, ich sag mal, wertloses Lied singe, kann ich kein geistlich nützliches Lied singen.
Ja.
Das ist wirklich zu Ehre des Herrn. Und deswegen sollte ich schon allein von der Beurteilung, welches ist besser, wenn ich schon die Gefahr, in solche Lieder reinzukommen, die wird sehr gering.
Also ich habe ja in diesem Heft, das möchte ich jedem empfehlen, ich habe extra ein paar mehr mitgebracht, da habe ich einfach mal die Lieder, die 160 charismatischen aus diesem neuen Glaubenslieder-Ausgabe analysiert und versucht, beispielhaft einige Probleme der Texte auch darzustellen. Ja, das ist ein bisschen komplex, manche sind einfach Bibelworte fast nur, aber heilsgeschichtlich falsch angewandt meistens, ja, also so zwischen tausendjährigem Reich und Gemeindezeit oder Israel und Gemeindezeit, aber hier sind so ein paar allgemeine inhaltliche Gesichtspunkte dargestellt und das möchte ich eben auch jedem empfehlen, das ist mein Aufruf gegen Popmusik und charismatische Lieder. Tut es euch mal an, ihr könnt es dann nachher verreißen und sagen, der ist völlig daneben, aber lest es vielleicht mal, ne?